Ihr lacht schon. Ja, unser Herr hat sich nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten. Ich fand das so treffend für unsere Tage, wo man sieht, was für ein Wunder damals geschehen ist, als Christus auferweckt worden ist und aus dem Grab gekommen ist und er lebt. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken für dieses Osterfest. Du bist der Auferstandene, du bist nicht im Grab geblieben. Halleluja, du lebst. Und so wollen wir dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst, wenn wir darüber nachdenken. Amen. Michael? Es soll heute um Johannes 20 gehen. Ihr habt eben diesen Text gehört, wo Thomas Jesus begegnet. Oder soll ich besser sagen, Jesus Thomas begegnet und den anderen Jüngern. Und ich mag diesen Text sehr, denn er ist ja für mich geschrieben. Ich heiße ja Thomas. Aber nicht nur deshalb, sondern weil ich mich in diesem Thomas so gut wiederfinden kann. Er wird oft der ungläubige Thomas genannt. Aber ist er wirklich ungläubig oder möchte er nicht Beweise, ein Fundament seines und unseres Glaubens? Und genau darauf geht Jesus hier in ganz wunderbarer Art und Weise ein. Er gibt uns, wie auch dem Thomas, ein Fundament. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und das basiert auf Fakten. Ich habe diese heutige Predigt vorbereitet, zusammen mit einigen Freunden. Wir saßen vor einer Woche zusammen, haben über diesen Text gesprochen und ich habe gestaunt, was ihr so alles gesagt habt zu diesem Text. Und das ist so reich, viel reicher, als wenn nur einer spricht. Und deshalb werde ich das gerne weitergeben, was wir vor einer Woche gesammelt haben. Ich möchte zwei Schwerpunkte machen. Da ist erst diese Szene mit fast allen Jüngern. Ich habe es überschrieben: Auftrag, Ausrüstung, Autorität. Und dann geht es in einem zweiten Teil um Glaube und Unglaube. Da heißt es in Vers 19 und 20, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wir sind also noch am Ostersonntag, am ersten Tag der Woche, da wo Jesus in der Nacht zuvor auferstanden war. Die Jünger sind verschreckt, verstört, verwirrt, voll Furcht. Und da geschieht das so Erstaunliche. Der Auferstandene erscheint ihnen, steht einfach mitten unter ihnen, obwohl doch die Türen zu sind. Hier geschieht wirklich etwas total Erstaunliches, Außergewöhnliches, Krasses. Da steht Jesus einfach mitten im Raum. Dabei war er doch 3 Tage zuvor gekreuzigt und begraben worden. Dass Jesus so einfach dasteht, das passiert ja auch nicht jeden Tag, oder? Dass Jesus jetzt einfach hier mitten bei uns im Raum steht, das wäre schon was. Geht es euch vielleicht auch so? Man hat sich so an diese Texte gewöhnt. Manche kennen die Texte auswendig. Man fängt an vielleicht schon in der Kinderstunde und dann immer wieder und fast wirken die Texte ein wenig abgenutzt. Aber das ist doch absolut spannend, wenn hier dann Jesus erscheint und Menschen erkennen, wie er ist. Er lebt. Es gibt doch nichts Spannendes, als zu erkennen, Jesus ist wirklich auferstanden. Und spannend ist auch jede einzelne Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich wünsche mir für dieses Osterfest, dass ich wieder diesem Auferstandenen begegne. Und ich wünsche mir das jeden Tag. Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus in meinem Alltag. Jesus erscheint und es hat eine doppelte Folge. Erstens Friede und zweitens Freude. Friede. Gleich dreimal sagt Jesus hier in diesem Text Friede euch. Vers 19, Vers 21 und eine Woche später nochmal Vers 26. Friede euch. Das hatte Jesus schon früher zu ihnen gesagt und auffälligerweise kurz vor seinem Tod. Offenbar wird Unfriede kommen in ihr Leben, in ihr Herzen. Da heißt in Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Oder Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In Johannes 14, Vers 8 hat Jesus angekündigt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, weil er geht ja zu seinem Vater. Und sie bleiben aber nicht allein und als Waisen zurück, sondern ich werde euch den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist schicken. Da, wo Jesus erscheint, da kommt Friede ins Leben. Denn er lässt uns nicht allein. Zweiter Punkt, das ist Freude. In Vers 20 heißt es, sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Das ist so ein Umschwung in diesem Text. Da ist diese Furcht und dann dieses Erschrecken und dann sehen sie Jesus, den Auferstandenen, der zugleich der Gekreuzigte ist. Und dann kommt Freude. Sie sehen seine Wunden. Wer dem Gekreuzigten begegnet, der am Kreuz alles vollbracht hat und der auferstanden ist, der wird so richtig mit Freude erfüllt. Es war am gleichen Morgen gewesen, Matthäus 28, Vers 8, wo es heißt, sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Ja, das ist so groß, dass die Gottesfurcht wächst und gleichzeitig tiefe Freude. Und Johannes 16, 22 hat Jesus angekündigt, jetzt seid ihr zwar voll Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude, und jetzt kommt's, nimmt niemand von euch. Was für eine Zusage Jesu. Es hat uns bei dieser Vorbereitung, das war ein Punkt, der von den meisten kam, wir waren beeindruckt, wie Jesus hier auf all diese Zweifler eingeht. Er hatte ja so viel angekündigt. Eigentlich hätten sie doch jetzt warten können und Jesus wird ja sowieso auferstehen. Und warum machen wir uns überhaupt Sorgen? Aber so einfach ist es nicht. Und das weiß Jesus und deshalb begegnet er ihnen hier der Gruppe, dem Thomas eine Woche später, aber auch anderen, genau so, wie sie es brauchen. Da schimpft er nicht, da macht er auch keine Vorwürfe, wie könnt ihr nur zweifeln, sondern er ist sowas von tröstlich und einfühlsam. Jesus zeigt unaufgefordert seine Hände vor. Denn da sind ja die Male zu sehen. Und seine Seite, da wo er mit der Lanze hineingestochen worden ist. Denn daran können sie erkennen, er ist wirklich auferstanden. Genau das brauchen sie, um glauben zu können. Das Gleiche eben eine Woche später bei Thomas, Vers 27 in unserem Text. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Gott kann Antwort geben, bevor wir ihn überhaupt fragen. Er weiß genau, was hilft. Jesus weist hier auf sich hin, damit der Blick weggeht von der Furcht, von der eigenen Furcht, Verzagtheit, Verzweiflung hin zu ihm, dem Auferstandenen. Auch an seinem Auferstehungsleib ist der Sieg von Golgatha sichtbar. Und das ist auch für uns so wichtig. Es ist Realität und wir können bezeugen, der Gekreuzigte ist wahrhaftig auferstanden. Johannes, der wahrscheinlich dabei war, schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, Vers 1, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Wir hören von einem, das er betasten will, dem Thomas. Ist das wirklich Realität, dass Jesus auferstanden ist? Und Jesus geht darauf ein. Er weiß so gut, was richtig für uns ist. Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, also das zweite Mal in unserem Text, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Nun, nachdem diese Freude über seine Auferstehung da ist, sendet Jesus sie aus und gibt ihnen dazu den Heiligen Geist. Entscheidend ist hier der Anfang dieses Auftrags, dieser Aussendung. Ich sende euch, wie der Vater mich ausgesandt hat. Kennt ihr die Formulierung? Wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Das ist ursprünglich von Jesus selbst gesagt. Wenn ich richtig informiert bin, im Johannesevangelium 18 Mal sagt Jesus, der Vater hat mich gesandt. Das ist so ganz, ganz wesentlich für sein eigenes Kommen. Er kommt nicht im eigenen Auftrag, sondern der Vater hat ihn gesandt, 18 Mal. Und das überträgt Jesus jetzt auf uns. Diese Vollmacht, diese Sendung, diese Autorität, da kann man nur staunen. Das bestimmt unser Auftreten. Das bestimmt aber auch die Art, wie wir Menschen begegnen. Unser Auftreten, Stichwort Vollmacht. Hinter dem Gesandten steht die ganze Vollmacht von dem, der ihn sendet. Wenn du und ich gesandt sind, die ganze Vollmacht Jesu steht hinter uns. Wenn Jesus vom Vater zu uns Menschen gesandt wurde, dann war das so, als ob der Vater selbst gekommen wäre. Und wenn Jesus dich und mich sendet, dann ist das so, als würde Jesus selbst zu Menschen kommen. Könnt ihr das fassen? Also wenn das nicht so klar hier stehen würde, dann würde ich nur zurückzucken. Aber das ist das, was Jesus sagt, was er aufgibt. Jesus hat gesagt, Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn Jesus uns zu Menschen sendet, dann sehen sie an uns etwas von Jesus. Denn Jesus überträgt das auf uns. In der gleichen Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In In der gleichen Weise sende ich euch, wenn ich euch zu Menschen sende, dann ist das so, als ob ich selbst gehen würde. Entsprechend heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Vollmacht, das eine, aber wie ist diese Art, wie Jesus Menschen begegnet ist und wie ist dann die Art, wie wir Menschen begegnen? Ich habe ja nur ein Stichwort stehen und das ist Vollliebe. Vollliebe für sein Gegenüber. Als Jesus vom Vater auf die Erde gesandt wurde, da geschah dies genau in dem Geist von 1. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was steckt dahinter? Diese Liebe Gottes. In dieser Liebe Gottes begegnen wir Menschen. Vers 22. Als Jesus dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Also ich staune an der Stelle, da sind diese Jünger so voll Furcht und Verzagtheit und sie verstecken sich. Und was sagt Jesus? Nicht, jetzt kommt erstmal wieder zu euch, sondern er sendet sie. Er scheint ihnen viel zuzutrauen, oder? Uns ist wichtig geworden an der Stelle, dass er sie dazu ausrüstet. Und hätte er das nicht getan, dann wäre das eine Riesenüberforderung. Das könnte kein Mensch. Aber empfangt Heiligen Geist. Sie bekommen nicht nur den Auftrag, sondern auch die Befähigung dazu. Und ich rede jetzt nicht von Gaben, sondern ich rede von der Kraft und der Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Gaben sind noch ein Teil davon. Aber der Heilige Geist selbst wird ihnen gegeben. Deshalb können sie die Aufgabe ausführen. Ist ja wenig später, 50 Tage später an Pfingsten, dass alle, die an Jesus glauben, den Heiligen Geist empfangen. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, noch als Ankündigung auf Pfingsten, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Da gibt es den Heiligen Geist für die, die dann losgehen. Aber die Jünger Jesu bekommen hier schon mal Heiligen Geist, denn sie haben einen Auftrag. Nur wer erfüllt ist vom Heiligen Geist, kann in Gottes Kraft zu verlorenen Menschen gehen und ihnen Jesus bezeugen. Und es ist zu beachten, was hier steht. Jesus hauchte sie an. Was werden sie durch dieses Anhauchen? Sie werden lebendig. Ich glaube, die waren wie in Schockstarre. So stelle ich mir es zumindest vor, wie gelähmt. Und jetzt werden sie lebendig, sie können dann losgehen, sie können der Sache gewachsen sein, lebendig werden, ganz ähnlich wie es bei der Schöpfung gewesen ist, in Genesis 2, da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ist natürlich nochmal etwas anders hier mit der Schöpfung, wo Leben in den Menschen kommt. Aber genau das ist es, wenn der Heilige Geist für so eine Aufgabe in den Menschen kommt. Wir können lebendig werden. Der Geist Gottes macht lebendig. Ja, jetzt glaube ich, kommen wir zum schwierigsten Vers. Vers 23. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Jemanden die Sünden vergeben. Sonst war es ja Jesus, der Sündenvergebung Menschen zugesprochen hat. Da war diese Frau, das ist Lukas 7, die ihm mit ihren Tränen die Füße benetzt hat und dann mit dem Haar die Füße getrocknet hat und gesalbt hat. Hier wird Vergebung zugesprochen von Jesus. Oder der Gelähmte von Markus 2. Da zeigt sich diese Vollmacht Jesus, Markus 2, Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Jetzt überträgt Jesus diese Autorität, Sünden zu vergeben, auf die Jünger. Damit haben sie, und ich denke auch wir, eine gewisse priesterliche Aufgabe bekommen, eine priesterliche Aufgabe. Anderen Sünden zu vergeben, andere ans Kreuz zu führen, wo sie ihre Sünde loswerden können. Andere zu Jesus bringen, damit er ihnen vergibt. Wann erhält ein Mensch Vergebung für seine Sünden? In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wir als Priester bringen wir einen Menschen ans Kreuz zu Jesus. Und dieser Mensch kann Jesus seine Sünde bekennen. Und weil Jesus treu und gerecht ist, das ist im Wesen Gottes festgemacht, deshalb vergibt er und er reinigt. Auf dieser Basis können wir Vergebung zusprechen. Du hast deine Sünden bekannt, er vergibt dir. Und das kann für Menschen eine sehr, sehr große Hilfe sein. Manchmal zweifelt man ja, bekomme ich wirklich Vergebung? Oder ist meine Sünde zu groß? Oder was immer auch. Eine große Hilfe in einer priesterlichen Aufgabe. Hier steht aber auch, wenn ihr sie jemanden behaltet. Offenbar kann auch der Fall eintreten, dass wir keine Vergebung zusprechen können, dass wir nicht sagen können, dir sind deine Sünden vergeben. Ein solcher Fall könnte sein, dass echte Buße fehlt. Echte Buße, was meint das? Zum Beispiel, da ist keine wirkliche Einsicht da, dass das Verhalten falsch ist. Gibt es manchmal, dass Menschen zwar Vergebung wollen, aber sie sehen gar nicht ein, dass es sich um Sünde handelt. Da hört man zum Beispiel, das macht doch jeder. Das ist nicht so schlimm. Oder mein Verhalten ist zwar nicht so ganz optimal, aber so schlimm wie andere bin ich dann doch nicht. Da wird verharmlost, statt mit der Sünde zu brechen. Oder wenn keine deutliche Bereitschaft da ist, dieses Fehlverhalten wirklich aufzugeben, wirklich zu lassen. Wirkliches Brechen mit der Sünde heißt auch, ich möchte mich durch Jesus verändern lassen. Ich möchte das aufgeben, was ich falsch gemacht habe. Sonst bleiben es nur Worte, die Bitte um Vergebung. Und manchmal kann auch die Haltung dahinter stecken, ist doch egal, Gott vergibt mir doch sowieso. Selten, dass das jemand ausspricht. Sünde ist aber auch eine starke Bindung, auch wenn wir losgekauft sind von diesem Sklavenhalter. Ich habe vor wenigen Wochen im Galaterbrief Predigtreihe darüber gesprochen. Losgekauft von der Sünde. Was ist, wenn jemand von der Sünde nicht lassen kann oder meint, nicht lassen zu können? Also ein Anzeichen, ob man Vergebung zusprechen kann, das ist, wenn ein wirklicher Kampf in diesem Menschen stattfindet. Er möchte davon freikommen. Er weiß, dass es falsch ist. Er weiß auch, dass er losgekauft ist. aber er schafft es nicht. So ein echtes Ringen darum, ja, das ist ein Anzeichen, ob man Vergebung zusprechen kann. Manchmal gibt es wirkliches Bereuen über Jahre, gerade auch bei Süchten, und man kommt dabei nicht los. Aber trotzdem kann die Bitte um Vergebung sehr, sehr ernst gemeint sein. Und da kann Zusprechen von Vergebung eine wirkliche Hilfe sein. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, ein kürzerer Punkt. Überschrieben Glaube und Unglaube. Der Thomas hatte das ja nicht miterlebt, wie Jesus das erste Mal zu ihnen gekommen ist und ihnen diesen Auftrag gegeben hatte. Und eine Woche später, Vers 26, kommt Jesus noch einmal zu ihnen. Nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Der Thomas hatte ja, Vers 25, gesagt, was sein Wunsch ist. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Auch hier weiß Jesus wieder, was Thomas braucht, und spricht ihn direkt an. Vers 27, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Was für eine gewaltige Erkenntnis, mein Herr und mein Gott. So kommt ein Mensch wirklich zum Glauben, indem er erkennt, wer Jesus ist. Herr und Gott. Und zwar mein Herr und mein Gott. Es ist eine gewaltige Erkenntnis, wenn ich erkenne, dass Jesus der Herr und der Gott ist. Aber was für eine Erkenntnis, wenn ich erkenne, mein Herr und mein Gott. Eine große Wahrheit, Jesus ist Herr und Gott, aber wenn er zu meinem Herrn und meinem Gott wird, das ändert alles. Das ist das größte Wunder, das überhaupt geschehen kann. Und was mir hier auffällt, ist, dem Thomas, als er hier Jesus als seinen Herrn und seinen Gott erkennt, es geht ihm nicht mehr um sich. Er will auch nicht mehr, zumindest steht es hier gar nicht geschrieben, noch seinen Finger in die Hände und in die Seite Jesu legen. Weiß nicht, ob er ihn überhaupt noch gelegt hat. Wird hier nicht berichtet. Es geht nicht mehr um ihn. Es geht auch nicht um irgendwelche Segnungen von Jesus. Es geht nicht um Vergebung, um Erlösung, wunderbare Dinge. Es geht rein um Jesus und was er für den Thomas ist. Das finde ich hier an diesem Text am beeindruckendsten. Und ein letzter Vers. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Glücklich, glückselig. Glücklich zu preisen, der glücklichste Mensch ist der oder der allergrößte Glückspindels. Das ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Die anderen hatten doch den Vorteil gehabt. Der Thomas hat es auch den Vorteil, dass sie direkt dem Auferstandenen begegnen. Ich glaube, das ist ein Vorteil, ja. Aber Jesus erscheint heute nicht einfach jedem Menschen in dieser Weise persönlich. Das ist nicht der Weg, den Jesus für uns gewählt hat. Das kann vorkommen, dass man eine wirklich sichtbare Begegnung mit Jesus hat. Vielleicht ist auch der ein oder andere hier, der das schon gehabt hat. Ja. Aber der Normalfall ist, dass wir nicht das sehen, was die Jünger hier kurz nach der Auferstehung Jesu gesehen haben und was so real war, dass sie es sogar betasten konnten. Ganz real. Unser Glaube stützt sich auf die Basis der Heiligen Schrift. Es ist bezeugt. Der Thomas ist so ein Zeuge. Die anderen Apostel sind Zeugen. In 1. Korinther 15 zählt Paulus eine ganze Liste dieser Zeugen auf. Und das ist hier geschrieben in der Heiligen Schrift und das ist die Basis, auf der wir glauben. Die glücklichsten Menschen sind, die aufgrund dieses Zeugnisses an den Auferstandenen glauben. Der glücklichste Mensch, eine Formulierung, die im Neuen Testament vorkommt, hier an unserer Stelle, Matthäus 5, das kennen viele, die Seligpreisungen, glücklich ist der Mensch, der. Und das kommt auch mehrfach in den Psalmen vor, im Alten Testament, ganz ähnlich. Und ich möchte zwei Psalmstellen lesen. Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wie wird der glücklichste Mensch ist der, der lebendig wird, geistlich lebendig wird, der Tag und Nacht Torah studiert, ich übertrage das mal auf das ganze Wort Gottes, der dieses Wort Gottes studiert mit dem Verstand, mit dem Herzen und erkennt, Jesus ist der Auferstandene und der Lebendige. Da wird das Leben ganz lebendig. Psalm 84, glücklich sind die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Glücklich sind wirklich die Menschen, die mit Gott leben in seiner Gegenwart. Ich möchte zu einem letzten Punkt zum Schluss kommen. Da habt ihr im Bild das leere Grab, der Stein ist weggerollt, Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das für unseren Alltag? Ich habe schon einiges genannt mit dem Auftrag, den wir bekommen haben, mit dem Heiligen Geist, der uns dazu ausrüstet und Sünden vergeben, priesterliche Aufgabe. Hinter all dem steht Gott, der Auferstandene. Aber ich möchte noch ein paar weitere Punkte nennen. Was bedeutet die Auferstehung für unseren Alltag? Der wichtigste Auftrag, so wurde gesagt, ist es, sich um die Sünde von Menschen zu kümmern. Also Menschen zu helfen, dass sie mit Gott in Ordnung kommen, sich von Sünde abwenden und Jesus nachfolgen. Wir haben viele Aufgaben, viel zu tun. Am wichtigsten ist es, sich um die Sünde zu kümmern. Super ermutigend ist, wie Gott mit Zweifeln umgeht. Er macht keine Vorwürfe, sondern er schätzt es, wenn man Fragen und Zweifel offen äußert, ehrlich ist und nicht heuchelt. Dann kann er uns da abholen, wo wir stehen. Eine große Hoffnung aus dieser Auferstehung heraus ist, dass wir der Sünde nicht mehr hilflos ausgeliefert sind. Das, was im Garten Eden kaputt ging, wird durch Jesus repariert. Und Gott fängt wieder eine schöne neue Welt an. Dreimal kommt hier im Text vor, Friede euch. Wir sind keine Feinde Gottes mehr. So wie es in Römer 5 heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das gibt uns eine neue Identität. Die Beziehung zu Gott ist wieder heil geworden. Jesus hat durch seine Auferstehung bewiesen, dass er Gott ist. Es ist so eine große Ermutigung, dass alles wahr ist, dass Sünden vergeben sind, dass ich mit ihm lebe und mit ihm auferstehen werde. Seine Auferstehung führe ich mir immer wieder vor Augen, wodurch Hoffnung entsteht. Grundlage des Glaubens und des Lebens mit Jesus ist, er lebt. Er ist wirklich auferstanden. Dies ist eine Gewissheit, Jesus lebt. Und dies ist auch die Grundlage der Freude an Gott. Er lebt, er ist Sieger, er ist auferstanden. Und dass er lebt, bedeutet auch, er ist da. Schenkt mir seine Gegenwart im Alltag, auch wenn ihn keiner sieht. Ferner prägt die Auferstehung Jesu unseren Umgang mit dem Tod und ist für den Alltag sehr ermutigend. Jesus hat den Tod besiegt. Entsprechend kann ich mit diesem schwierigen Thema Tod umgehen. Nach diesem Leben geht es weiter. Das hier ist nicht alles. Es gibt eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit. Deshalb kann ich meine eigene Angst vor dem Tod, den Verlust von lieben Menschen, auch in der Corona-Zeit jetzt gerade, und vieles andere mehr überwinden. Und schließlich aus 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn ich jetzt hier aufhalte, der Rainer schüttelt schon den Kopf, das wäre fast ein Verbrechen, oder? Wie geht es weiter? Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Ist das wahr? Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und deshalb ist unser Glaube nicht nichtig. Und wir sind auch nicht die elendsten Menschen. Und wir hoffen auch nicht nur in dieser Welt auf Christus, sondern wir gehen auf eine wunderbare Ewigkeit vor. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und wir sind jetzt schon mit ihm lebendig gemacht. Wir haben jetzt schon neues Leben. Ich habe mich vorhin über das Lied, das Anke und Andreas gesungen haben, so gefreut, unser König. Er regiert. Und er schenkt neues Leben. Und so wird es heute schon Wirklichkeit, dass wir immer mehr in sein Bild umgewandelt werden. Und wir haben aus Galater 2, Vers 20 gehört. Es kommt dazu, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, das ist so groß, du bist auferstanden, so wunderbar. Und ich will dir von Herzen danken, dass wir wissen können, dass wirklich es so sicher ist, du bist Herr und Gott. Und ich will dir von Herzen danken, dass du dabei aber nicht stehen geblieben bist, sondern du bist zu meinem Herrn und zu meinem Gott, zu unserem Herrn und zu unserem Gott geworden, denn du hast dich uns offenbart. Der Auferstandene, der ist weiter am Wirken und du bist uns begegnet. Und ich möchte dich bitten, dass das unser ganzes Leben prägt. Du bist auferstanden, du sitzt zu Rechten des Vaters und regierst und du schenkst uns jeden Tag, jede Stunde deine heilige und wunderbare Gegenwart. Du lebst, Herr. Amen. Ich möchte an der Stelle von Herzen denen danken, die so viel zu dieser Predigt beigetragen haben.